Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Die Grünen finden Tierfabriken eine totale Sauerei. Das ist nicht neu. Könnte aber das neue grüne Thema sein, wie sich heute auf dem Grünen Parteitag in Hamburg herausstellte. Es geht um Landwirtschaft und nicht um Agrarindustrie, ums Ernten und nicht ums Lebensmittelerzeugen. Jetzt sind die Grünen weit davon entfernt, ihre potenziellen Wähler schon wieder, wie beim wöchentlichen Vegetariertag, bevormunden zu wollen. Die Grünen denken an Mensch und Tier. Auf einem alten Wahlplakat steht der Spruch: Das Schwein ist uns nicht Wurst. Das Plakat könnte vor einer neuen großen Karriere stehen. Gabi Kostorz über die grüne Diskussionskultur und Essensdebatten.
Nein, das ist keine Werbung für Zahnpasta, aber sie wollen kräftig zubeißen. 6 Landwirtschaftsminister stellen die Grünen in den Ländern. Ihr Auftrag, die Agrarwende. Der Umbau der Landwirtschaft hin zum nachhaltigen Anbau, weg von der Massentierhaltung mit unerwünschten Folgen.
Es kann nicht sein, dass unser Trinkwasser verseucht wird mit Nitraten, nur weil einige wenige Massentierhalter uns diese Suppe einbrocken. Liebe Freunde und Freunde, wir müssen dagegen aufstehen und kämpfen.
Die Grünen haben die Energiewende angetrieben. Jetzt wollen sie mit ökologischer Landwirtschaftspolitik neue Wähler locken.
Ich bin mir sicher, dass die Gesellschaft da viel, viel weiter ist als diese Bundesregierung. Deshalb lasst uns gemeinsam mit unseren Agrarministern dafür kämpfen, dass wir auch da die Wende hinkriegen.
Mut und einen langen Atem fordert die ehemalige Verbraucherministerin. Renate Künast ahnt, es wird nicht einfach und warnt, die Reaktion auf den fleischlosen Kantinentag war nur der Auftakt.
Der Donner, den wir erlebt haben, als es um den Veggie Day ging im letzten Jahr, der wird noch übertroffen, wenn wir es wirklich ernst meinen, damit eine andere Ernährungs-, Lebensmittel- und Agrarpolitik zu haben.
Mit Spannung erwartet sein Auftritt in der Asyldebatte. Viele Grüne verübeln Winfried Kretschmann seine Zustimmung zum Asylkompromiss. Kaum beginnt er seine Rede, stürmen Demonstranten die Bühne. Kretschmann unterbricht, sichtbar angefasst. Erst nach minutenlangem Applaus der Delegierten macht er weiter. Kretschmann schildert seine Nöte als Ministerpräsident.
Ich brauche alle. Zwar haben uns 25% gewählt, aber 75 nicht. Und ohne dass ich alle Kräfte, alle gutwilligen Kräfte habe, und die habe ich Gott sei Dank, kann ich das nicht schaffen. Und nur wer Kompromisse macht, kann auch von anderen welche erwarten.
Nicht alle Kritiker sind überzeugt.
Konsens ist an vielen Stellen gut und schön. Aber es kann und darf niemals Toleranz gegen Intoleranz und Menschenverachtung geben. Und das bleibt mir manchmal leider zu kurz.
Doch am Ende steht der Blick nach vorn. Statt Auseinandersetzungen in den eigenen Reihen haben die Grünen wieder den Gegner im Visier. Und das ist und bleibt die Große Koalition.
Der Appetit der Grünen auf Harmonie und gutes Essen. Ein Kommentar von Hans Jessen von Radio Bremen.
Grüne Parteitage, darauf ist Verlass, laufen meist doch anders als von Experten vorhergesagt. Die Grünen zerreißen sich über die Frage, ob sie nun neue Wirtschaftspartei sein wollen oder nicht. Keinesfalls. Die Grünen sind unzufrieden mit ihren Führungsfiguren und lassen die das deutlich spüren, bis zur Stunde auch nicht. Stattdessen, die Grüne Partei sucht nach enttäuschenden Wahlergebnissen thematischen Halt bei einem geradezu klassischen Thema: gesunde Nahrung und gesunde Produktion von Nahrungsmitteln. Eine altmodische Verlegenheitslösung ist das nicht. Essen, die Frage, wie wir uns ernähren, ist ein sehr aktuelles und hochemotionales Thema. Warum gäbe es sonst mehr Kochshows im Fernsehen als Politmagazine? Dass über Ernährung und Landwirtschaft so intensiv diskutiert wurde, zeigt einerseits, dass die Grünen ihre Gründungsgeschichte nicht vergessen haben, zeigt aber auch Realitätssinn. Denn dort, wo sie mitregieren, in den Ländern, sind grüne Minister meist zuständig für Ernährung und Landwirtschaft. Sie müssen liefern. Ähnliches gilt für Asyl- und Flüchtlingspolitik. Grüne Prinzipien auf dem Prüfstand realer politischer Verantwortung. Diese Debatte wurde heute engagiert geführt, aber ohne gegenseitige Beschädigungen. Man kann so einen Parteitag ohne Krach und Krawall langweilig finden. Man kann aber auch sagen, Eine politische Partei ist dabei, sich selbst neu zu finden und die Signale der Wähler zu hören. Die Führungsfragen werden sich dann später noch stellen.
Hans Jessen kommentierte. Als im letzten Sommer im Berliner Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf Asylbewerber in ein altes Schulhaus, das zuvor 5 Jahre leer stand, eingezogen waren, da pöbelten Anwohner und Neonazis in einer sonderbaren Gemeinschaft laut gegen das Heim für Flüchtlinge. Nicht weit von dem Heim entfernt sollen jetzt Container für Hilfesuchende, die in Berlin ankommen, aufgestellt werden. Und wieder formierte sich heute ein Block von Rechtsradikalen zu einer Demonstration, die allerdings nicht weit kam, wie Hanno Christ berichtet.
Für diese Demonstranten sind noch mehr Flüchtlinge kein rotes Tuch. Im Gegenteil, Ausnahmezustand im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Tausende blockieren die Demonstrationsroute von Heimgegnern. Initiiert haben das Menschen wie Luisa Seidel. Die 22-jährige Politikstudentin engagiert sich seit rund einem Jahr für Flüchtlinge in ihrem Bezirk und führt seitdem ein Leben im Ausnahmezustand.
Wir wurden selbst bedroht, wir wurden ins Internet gestellt, wir haben Morddrohungen bekommen, irgendwie sexistische Beleidigungen. Es war auf jeden Fall eine harte Zeit, aber wir wollen uns nicht einschüchtern lassen.
Die Gegner stehen etwa 1 Kilometer entfernt. Ein selbsternanntes Bürgerbündnis gegen die geplante Unterbringung von 400 Flüchtlingen in einem Containerdorf. Mit dabei der NPD-Landesvorsitzende Sebastian Schmidtke und andere polizeibekannte Neonazis. Doch sonst typische Szene oder Parteizeichen fehlen. Stattdessen Deutschland-, Bezirks- und Berlin-Fahnen. Man gibt sich lokalpatriotisch.
Wir sind das Volk!
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Doch viele Anwohner ziehen da nicht mit.
Ich würde mich jederzeit dafür einsetzen, dass die hier nichts zu sagen haben. Ich bin hier Anwohner und ich werde auch persönlich immer mal vorbeischauen, wenn die kommen, was hier losgeht, und werde auch mobilisieren. Also das geht gar nicht mit den Nazis.
Das hat mit uns Anwohnern ja nichts mehr zu tun. Das ist auch nicht unser Thema hier. Das generelle Asylproblem ist nicht unser Thema. Wir sind keine Ausländerfeinde, keine Feinde gegen Flüchtlinge, nichts. Wir haben Probleme mit unserem Senat und mit unserem Bezirk, dass wir hier überhaupt nicht informiert werden.
Viele haben Angst, dass die Situation wieder eskalieren könnte, wie damals im Sommer 2013 in Hellersdorf gleich nebenan, als dort ein Heim mit 400 Flüchtlingen aufmachte. Die Lage hat sich zwar beruhigt, willkommen seien die Flüchtlinge aber noch immer nicht, sagt die Heimleiterin.
Wir haben wenig Probleme. Mitunter passiert es noch, dass hier junge Menschen vorbeikommen oder Erwachsene, die rumbrüllen, nein zum Heim. Damit können wir aber umgehen.
Zurück in Marzahn. Die Heimgegner treten vorzeitig die Heimreise an. Hier behalten heute die Flüchtlingsunterstützer wie Luisa Seidel die Oberhand.
Die Bundesregierung droht, ihre selbst gesteckten Klimaziele zu verfehlen. Nun gibt es offenbar einen Lösungsvorschlag aus dem Wirtschaftsministerium. Die Nachricht mit Thorsten Schröder.
Laut Medienberichten ist ein neues Gesetz in Planung. Es solle die Betreiber von Kohlekraftwerken verpflichten, in den kommenden 5 Jahren mindestens 22 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Die Vorgaben könnten das Aus für mehrere alte Braun- und Steinkohlemeiler bedeuten. Bis 2020 will die Bundesregierung den deutschen Kohlendioxidausstoß um 40% senken im Vergleich zu 1990. Die internationalen Gespräche über das Atomprogramm des Iran werden voraussichtlich nicht wie geplant bis zum Montag abgeschlossen. Möglicherweise wird die Frist noch einmal verlängert. Bundesaußenminister Steinmeier sagte in Wien, trotzdem sei eine Lösung des Konflikts so nah wie noch nie. Er sprach unter anderem mit seinem US-Amtskollegen Kerry. Die 5 UN-Vetomächte und Deutschland wollen sicherstellen, dass Teheran kein atomwaffenfähiges Uran anreichert. Im Nordosten Kenias haben Islamisten einen Reisebus überfallen und 28 der 60 Passagiere getötet. Zu der Tat bekannte sich die Terrorgruppe Al-Shabaab. Nach Behördenangaben erschossen die Täter gezielt die Nichtmuslime unter den Fahrgästen und flohen anschließend über die Grenze nach Somalia. Der frühere portugiesische Regierungschef Sócrates ist wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung festgenommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es bei den Ermittlungen außerdem um den Vorwurf der Geldwäsche und Korruption. Der Sozialist Sócrates war 2011 als Premierminister zurückgetreten, nachdem ihm das Parlament in der Eurokrise die Zustimmung zu weiteren Sparmaßnahmen verweigert hatte. In Frankfurt am Main haben linke Gruppierungen gegen zu viel Macht von Banken demonstriert.
Nach Angaben der Polizei zogen etwa 2000 Anhänger des sogenannten Blockupy-Bündnisses durch die Innenstadt. Einige gelangten auf das neue Gelände der Europäischen Zentralbank und bewarfen das Gebäude mit Farbbeuteln und Steinen. Anhänger der Blockupy-Bewegung kritisieren, das Gewinnstreben von Banken treibe Menschen in Armut.
Ein Jahr nach den großen Maidan-Protesten in der Ukraine mögen sich heute viele nachdenklich fragen, was die Massenproteste wohl gebracht haben und was in den Folgemonaten passiert ist. Denn nur wenige hundert Kilometer weiter östlich von Kiew herrscht nach wie vor Krieg. Fast jeden Tag gibt es Kämpfe, fast jeden Tag gibt es Tote, trotz einer eigentlich vereinbarten Waffenruhe. Die von den Separatisten besetzte Stadt Donezk gleicht vielerorts einer Geisterstadt. Denn viele Menschen haben ihre Heimat schon verlassen. Aus Angst vor den Kämpfen, aber auch aus Angst vor den neuen selbsternannten Machthabern. Golinej Atay hat einen Künstler getroffen, dessen politische Bilder ihn fast das Leben gekostet hätten.
Ein unheimlicher Clown an der Straßenecke. Der Tod in der Gestalt Neurusslands. Oder der russische Separatistenführer Strelkov, der sich erschießen soll. Just do it, tu's einfach. Es ist das berühmteste Motiv von Sergei Sacharow, installiert unter Lebensgefahr, erklärt er. Dieses Bild hat die Separatisten sehr wütend gemacht. Sie sagten, ich hätte auf ihre Ikone gespuckt. Strelkov war damals ihre Ikone. Sergei Sacharow, geboren in Donezk, aufgewachsen in Donezk, nie wollte er seine Heimat verlassen. Seine Kunst, sagt er, sei eine Reaktion gewesen auf die ihm surreal erscheinenden Ereignisse um ihn herum. Anderthalb Monate war er in den Kellern der Separatisten. Dreimal wollten sie ihn umbringen. Sie waren betrunken. Mitten in der Nacht weckten sie mich und zerrten mich zum Kommandeur. Der setzte mir die Pistole an die Schläfe und sagte, jetzt erschieße ich dich. Ein anderes Mal brachten sie mich zu einer Halde und sagten, ich solle mir mein eigenes Grab schaufeln. Die Bilder im Kopf hat er zu Papier gebracht. Menschen auf dem Betonboden, in ihrem Blut, in ihren Exkrementen liegend. Oder tagelang aneinander gekettet, in eine Metallkiste gesperrt. Sergei wurde freigelassen, floh nach Kiew. So wie 15 andere Künstler aus Donezk. Hier bauen sie sich eine Werkstatt auf. In einer alten Fabrik. Ihr Kunstzentrum in Donezk haben die Separatisten zu einem Gefängnis umgewandelt. Wir haben einen der Milizen, die zu uns kamen, interviewt. Und er sagte uns, dass er künftig definiert, was Kunst ist und was keine Kunst ist. Rückblende. Für Separatist Leonid sind die Bücher der Künstler kranke, schwule Pornografie, wie er sagt. Das ist doch alles Gehirnwäsche. Das führt dazu, dass unsere Jugend moralisch zersetzt wird, anstatt zu arbeiten, Familien zu gründen, Kinder zu bekommen. Mit nichts außer seinen Zeichnungen kam Sergei Sacharow in Kiew an. Hier will er aus seinen Erinnerungen ein Buch machen.
Zum Sport. 5 Spieltage noch. Dann ist in der Fußball-Bundesliga die Hinrunde gelaufen. Aber der Titel des sogenannten Herbstmeisters Ockergundel, der ist quasi schon vergeben.
Ja, darauf hat der FC Bayern München sozusagen ein Dauerabo. Und dafür gibt es gleich 2 Gründe. Zum einen spielen die Bayern in einer anderen Liga. Und zum anderen spielen die Verfolger eben nur in ihrer eigenen Liga und machen sich da selbst das Leben schwer, indem sie immer wieder Spiele verlieren, die man nicht verlieren darf, wenn man denn ernsthaft um den Meistertitel mitspielen will. Der Tabellenzweite aus Wolfsburg zum Beispiel verlor heute auf Schalke mit 2:3.
Und schon wieder hat ein Bundesligist aufgegeben bei der Verfolgung des Spitzenreiters. Wenngleich ein Bayernjäger wollte der VfL Wolfsburg sowieso nie sein.
Hört auf mit dieser Scheiße, verdammt nochmal. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, ihr wollt es gerne, ja, und wir bleiben unserer Linie treu. Wir wollen Spiele gewinnen. Heute haben wir eins verloren, ja, und nächste Woche in Gladbach wollen wir wieder gewinnen. So einfach ist es.
Schalke jedenfalls überrascht den Tabellenzweiten mit einer defensiven Grundordnung und einer offensiven Grundhaltung und lange nicht präsentierten spielerischen Glanznummern. Höge auf Choupo-Moting, das 1:0. Dann Boatengs Traumpass wieder auf Choupo-Moting. Der vollendet souverän zum 2:0. Nach 25 Minuten scheint die Partie entschieden, als der Freistoß von Fuchs an Freund, Feind und Wolfsburgs Torwart Benaglio vorbei im Netz landet. Immerhin, die Gäste kommen noch vor der Pause zum 1:3 durch Olic. In der zweiten Hälfte dominiert Wolfsburg, wirkt jedoch nicht entschlossen genug und braucht Schalkes Hilfe, um wenigstens zum Anschlusstreffer zu kommen durch Bendtner. Nach diesem 2:3 des Verfolgers scheint der Meister festzustehen, oder?
Ich glaube, es ist noch zu früh, um zu sagen, dass der Titel schon für den FC Bayern oder schon dem FC Bayern gehört. Aber es ist halt eine sehr konkurrenzfähige Liga.
Das sicher, aber nur hinter den Münchnern. Und die Schalker, die sind auch wieder herangerutscht an die Plätze 2 bis 4.
Tja, und Platz 2 bis 4, das ist genau die Kategorie, in der sich die Gladbacher bewegen und aus der sie auch nicht rausrotieren wollen, denn das würde ja immerhin Champions League bedeuten. Aktuell allerdings gibt es eine kleine Krise am Niederrhein. Letzte Woche die erste Niederlage nach Ewigkeiten. Und heute verlor die Borussia nach fast 9 Monaten auch mal wieder zu Hause gegen Frankfurt und das völlig zu Recht.
Die Erkenntnis der Mönchengladbacher heute war eine sehr einfache. Für eine Spitzenmannschaft war die Leistung einfach zu schlecht.
Niederlagen gehören dazu, aber nicht nach so einer ersten Halbzeit. Das ärgert mich enorm, weil wir, wie gesagt, alles im Griff hatten.
Denn zunächst spielte nur die Borussia in Weiß, zielgerichtet mit Hochgeschwindigkeitstempo. Schon früh belohnt mit dem 1:0 durch Havard-Nordweit. Doch zu mehr reichte es trotz weiterer guter Möglichkeiten nicht. Und die Gladbacher kamen miserabel aus der Pause. Ohne Stranzel und Kramer fehlte die defensive Ordnung. Stendera gelang das 1:1 in der 54. Minute. Ein psychologischer Knacks. Gladbach wollte weiter stürmen, vergaß dabei die Abwehrarbeit. Nur 3 Minuten später legte Alex Meyer nach. Frankfurt nun eindeutig die bessere Mannschaft. Bei Mönchengladbach häuften sich die Fehler. Ein Geschenk für Inouye, das 1:3 nach 73 Minuten gleichzeitig die Entscheidung. In der Nachspielzeit musste auch noch Schaka nach einem Frustform mit Gelb-Rot vom Platz. Ein gebrauchter Tag für Gladbach, ein Big Point für Frankfurt.
Große Erleichterung für alle. Ich denke, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Spiel abgegeben. Bis auf die ersten 10 Minuten, da war es ein bisschen fahrig. Aber denke ich, nach dem 1:0 haben wir uns gut gefangen und dann auch verdient gewonnen.
In Frankfurt ist das lange vermisste Jubelgefühl zurück nach zuvor 4 verlorenen Bundesligaspielen in Folge.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Bayern schlägt Hoffenheim 4:0, Mainz, Freiburg 2:2, Hannover verliert gegen Leverkusen 1:3. Die Partie Paderborn gegen Dortmund endet 2:2 und Köln verliert gegen Berlin mit 1:2. Morgen dann noch das Nordderby HSV gegen Bremen und Stuttgart empfängt Augsburg. Die Tabelle. München, zielorientiert auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft, hat jetzt schon 7 Punkte Vorsprung vor Wolfsburg. Dahinter Mönchengladbach und Leverkusen, auf den Europa-League-Plätzen Hannover und Schalke. Die zweite Hälfte, Frankfurt ist 12. vor Berlin, Freiburg und Dortmund. In der Abstiegszone Bremen, Hamburg und Stuttgart. Alle 3 sind aber ja morgen noch am Start. Ja, und morgen fällt dann auch endlich und final die Entscheidung in der Formel 1. Nico Rosberg oder Lewis Hamilton? Welcher der beiden Mercedes-Piloten wird Weltmeister? Vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi hat Hamilton 17 Punkte Vorsprung. Aber im letzten Rennen werden doppelte Punkte vergeben. Das heißt, alles ist möglich. Nach dem Qualifying heute erst recht, denn es siegte Nico Rosberg.
Auch bei der letzten Zeitenjagd dieser Saison bestätigt Nico Rosberg seine Qualifying-Stärke. Erlaubt er sich im zweiten Abschnitt noch einen Fehler, so gelingen ihm hier im letzten und entscheidenden Teil 2-mal ganz starke Runden und letztendlich die Bestzeit. Seinem Teamkollegen Lewis Hamilton dagegen unterläuft der Patzer genau im dritten Abschnitt. Der Führende der WM-Wertung kommt dort deshalb nie an Rosbergs Leistung heran. Beinahe 0,4 Sekunden ist Hamilton langsamer und startet den Finallauf von Platz 2. Nico Rosberg dagegen zum 11. Mal in dieser Saison von der Pole Position. Es könnte seine bislang wichtigste sein, ist sie doch die beste Ausgangsposition für den Rennsieg. Lewis Hamilton müsste dann Zweiter werden, damit er den Weltmeistertitel gewinnt.
Tja, das wird doch mal super spannend morgen in der Formel 1. Jetzt allerdings auch schon, und zwar hier bei uns mit den Lottozahlen. Sie lauten 1, 5, 6, 11, 25, 37. Die Superzahl ist die 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Schicken wir also die Glücksgöttin Fortuna ins Bett und fragen den Wettergott, was er denn für morgen geplant hat. Einen wunderschönen guten Abend, Sven Plöger.
Ja, Karen, das ist ja mal eine Anrede, die ich ja schon, also da sage ich jetzt gar nichts zu. Und sage dafür aber mal was noch zum Wetter, was wir in der vergangenen Woche in den USA hatten. Viele Zuschauer haben uns nämlich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass es so unglaubliche Schneemengen dort gegeben hat, vor allen Dingen rund um Buffalo. Und ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht und an dieser Stelle, also da geht das Herz eines Meteorologen richtig nach oben. Ich gehe auch nochmal auf die andere Seite, dann sehen Sie es. Hier sehen Sie die Schneewolken, die durchziehen. Unter diesen Wolken gewaltige Massen, teilweise deutlich über einen Meter, nebendran kaum etwas. Was ist da passiert? Der sogenannte Lake-Effekt. Die Kaltluft kam zunächst aus Kanada rein, bog um, kam dann aus südwestlicher Richtung. Wir zoomen ran an den Eriesee, wie wir hier in Deutschland zu dem See sagen. Und dann kam die Kaltluft, zog genau über den See drüber. Und wenn wir jetzt den warmen See, im Herbst ist er noch warm, nehmen, dann hat er natürlich ganz viel Wasserdampf an die eiskalte Luft abgegeben. Die Wasserdampfmenge passt überhaupt nicht in die Luft rein. Das gibt viele Wolken. Und wenn das Ganze dann hier zum Land zieht, dann fängt es an, deftig zu schneien. Schlicht und einfach, weil die Orographie noch ein bisschen mithilft. Das war der Lake-Effekt. Und jetzt schauen wir auf unser Wetter, blicken in die Nacht, wo sich im Süden der Nebel wieder stark verdichtet. Im Norden gibt es noch Regen aus einer Warmfront. Temperaturen in Bayern und Sachsen 0 bis minus 3 Grad, im Rheinland plus 8. Und der morgige Vormittag startet mit viel Nebel und Restwolken im Nordosten und auch noch ein paar Tropfen. Die Sonne kommt dann aber schon mehr und mehr ins Spiel. Nachmittags sieht es für viele richtig gut aus. Wo der Nebel im Süden zäh ist, die Obergrenze liegt bei 700 Meter. Wenn sie drüber gehen, sind sie im Sonnenschein. Temperaturen mit Sonne am Rhein und westlich davon 17, 18 Grad. Der Erzgebirgskamm kühler mit 0. Der Wind aus südöstlicher Richtung an Nord- und Ostsee Stärke 5 bis 6, also frisch bis stark. Und jetzt noch die Aussichten. Am Montag nach Durchzug des Regens von Westen wieder freundlicher. Dienstag insgesamt wechselhafter. Also morgen, Karen, wenn möglich, die Sonne genießen.
Danke, Sven. Schöner kann man den Sonntag auch nicht einläuten. Und der beginnt ja auch gleich beim Blick auf die Uhr. Kurz vor Mitternacht und dem Wort zum Sonntag sagen die Tagesthemen tschüss. Wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen.